Komplett Gänsehaut, so heißt es, das gerade erschienene Buch von Sophie Passmann. Sophie Passmann, 27, ist Autorin, Satirikerin, ist Moderatorin, ist Feministin, nennt sich angeblich selbst gern auch ein Internet-Girl, weil sie so viel im Internet unterwegs ist. Komplett Gänsehaut, dieses Buch ist, sage ich, ein furioser Monolog einer 26-Jährigen, die erzählt von ihrer Wohnung, von Alltagserlebnissen, vor allem davon, wie sie nicht sein möchte, nämlich spießig, und wie sie sich doch, wie so viele, als spießig empfindet. Komplett Gänsehaut lässt sich lesen als Roman, aber auch als Essay, auch als satirische Dokumentation. Sophie Passmann, guten Tag bei uns bei RBB Kultur.
Hallo, guten Tag.
Als was haben Sie denn das Buch geschrieben? Roman, Essay, Satire?
Als all das, was Sie gesagt haben. Roman natürlich nicht, weil sonst hätten wir Roman vorne drauf geschrieben, aber es war sehr schwer, das Buch einzuordnen, weil alles so ein bisschen drin ist. Es ist vielleicht zu erzählerisch für ein Sachbuch, es ist aber zu sachlich für einen Roman, es hat zu viel fiktionale Teile für eine Ich-Geschichte, es ist eine Mischung aus allem.
Zwei Dinge sind mir passiert. Ich verrate das erste beim Lesen. Ich lese abends bzw. nachts im Bett. Ich habe beim Lesen Schnappatmung bekommen. So rasant ist das geschrieben. Warum haben Sie sich für so ein super Tempo entschieden? Das sieht man an wahnsinnig vielen Kommas. Manche Sätze nehmen überhaupt kein Ende. Manchmal habe ich gar nicht mehr gemerkt, wo hört dieser Satz auf, wo fängt der nächste an. Sie drücken voll auf die Tube. Warum?
Zum einen, weil ich das erzählerisch mir genauso gewünscht habe, dass diese Erzählerin, die natürlich mir sehr ähnlich ist, aber ein paar Unterschiede hat zu mir, zwischendurch auch mal ein bisschen hektisch und ungehalten wirkt, weil sie sich ja in so eine Suada, in so eine Wutrede reinspricht und reindenkt. Und da wäre der Ton mir ganz wichtig. Und an manchen Stellen habe ich mich auch für diesen Ton entschieden, weil ich glaube, dass er unterhaltsamer ist als der vielleicht stilistisch etwas sattelfestere Ton, den man sonst wählen könnte.
Ich habe es gesagt, zwei Sachen sind mir passiert. Das eine habe ich genannt, das andere, dass ich ganz oft gedacht habe, mein Jottchen, diese Sorgen möchte ich auch mal haben.
Ja, habe ich aber auch zwischendurch gedacht. Also ich habe das geschrieben und es ging mir ja nicht darum, anzuprangern, wie schlimm das Leben ist, wenn man in schönen Altbauwohnungen lebt, sondern ganz im Gegenteil. Ich wollte mir das anschauen und mit aller Erbarmungslosigkeit anschauen, weil ich ja selber Teil von diesem Milieu bin, über das ich mich da lustig mache oder das ich zumindest auseinandernehmen möchte. Vielleicht nur, um es zu untersuchen. Also ich habe auch ständig gedacht, mein Gott, was haben wir denn für Probleme? Aber es gab auch Stellen beim Schreiben und auch im Nachhinein dann beim nochmal Lesen, wo ich dachte, naja, wenn man halt lang genug an der Oberfläche kratzt, kommt man trotzdem an eine Stelle, die vielleicht etwas existenzieller ist als, Schatz, es war kein Risotto-Reis mehr im Supermarkt.
Ich habe gekratzt beim Lesen an meinen Hirnzellen, das sind mehr als zwei, und vor allen Dingen auch an meinen Gefühlen und habe gedacht, man kann dieses Buch auch als Hilfeschrei lesen. Als Hilfeschrei einer Frau, deren größte Angst es ist, dass andere sie so sehen, wie sie die meisten anderen sieht, nämlich als, so heißt es im Buch, Arschlöcher, die Rezepte aus dem SZ-Magazin abfotografieren und nachkochen. Warum ist es Ihnen, Sie sind nicht eins zu eins mit dieser Erzählerin zu setzen, das ist mir schon klar, aber Sie sind die Autorin. Warum ist es Ihnen, Sophie Passmann, offenbar so wichtig, dass andere Sie mögen?
Also erstmal, weil ich glaube, neurotisch sein eine der lustigsten Haltungen ist, die man im Humor findet seit Jahrzehnten. Und diese Grundneurose, die Sie da rauslesen, ich bin sehr froh, dass Sie die rauslesen, weil einige die überlesen und das finde ich schade, ist erstmal unterhaltsam. Sie ist aber auch, finde ich, wahr. Sie ist relativ Milieu und vielleicht sogar Generationen beschreiben für Leute, die Mitte, Ende 20 sind, wo es viel um Ich-Botschaften geht. Und wer viele Ich-Botschaften sendet, der ist natürlich auch darauf angewiesen, dass diese Ich-Botschaften irgendwann irgendwo resonieren und auf irgendjemanden treffen. Und deswegen finde ich das erstens total treffend, was Sie gesagt haben, und zweitens auch gar nicht schlimm.
Na, schlimm soll das überhaupt nicht sein. Und ich finde es spannend, was Sie gerade gesagt haben. Ich-Gesellschaft, da gehe ich jetzt auf meinem Moderatorenstuhl, auf dem ich nur mit halber Backe sitze, sozusagen in die Höhe. Das ist nämlich etwas, was mich wahnsinnig aufregt, dass wir in so einer Ich-Gesellschaft leben. Jede und jeder sagt ich und fährt die Ellenbogen aus. Glauben Sie, dass ein Buch wie dieses dagegen was unternehmen kann?
Also ich glaube sowieso überhaupt mal nicht, dass Literatur und Kunst dafür da ist, die Welt auf eine ideologische Art und Weise zu verändern. Das ist, glaube ich, gibt es andere Sachen, die das besser können. Ich habe also gar nicht den Anspruch gehabt, ein Buch in die Welt zu werfen, dass die Welt besser macht. Aber mich nervt das genau wie Sie. Und deswegen wollte ich etwas schreiben, was es eben nicht nur beschreibt dieses Phänomen von Ich-Gesellschaft oder von Ellenbogen, wie man es nennen möchte, sondern es zumindest auch so neurotisch deutlich zu beschreiben, dass es früher oder später im Buch nervig werden muss. Also ich glaube, man kann dieses Buch nicht zu Ende lesen, das ist zumindest meine Hoffnung, ohne zwischendurch zu denken, mein Gott, was ist denn da los? Und ich finde diese Frage, mein Gott, was ist denn da los, ist das Höchste, was das Höchste, was in Sachen Welt verändern ein Buch erreichen kann.
Also jetzt sage ich Ihnen mal ganz ehrlich, was ich zwischendurch gedacht habe. Ich habe gedacht, die letzte Mal ein, die muss mal Holz hacken bei dir, damit sie mal ins Schwitzen kommt.
Ja, mal mit Händen arbeiten, mal wieder schwitzen und mal wieder Geldnot haben. Das würde aber diesem ganzen Milieu, um das es geht, in diesem Buch gut tun.
Sie haben gesagt, es ist nicht Ihr Anspruch, mit dem, was Sie schreiben, mit dem, was Sie machen, die Welt ideologisch zu verändern. Was ist Ihr Anspruch, Sophie Passmann?
Mein erster Anspruch ist, immer zu unterhalten. Das ist irgendwie der Kern meines Jobs, egal ob ich jetzt im Internet bin oder im Schreiben oder im Fernsehen. Ich mache das da, ich bin da, weil ich unterhaltsam sein möchte. Wenn es dann auch noch schlau ist oder vielleicht etwas über die Welt sagt, was Unterhaltung nicht unbedingt sagen müsste, dann ist das für mich ein Pluspunkt. Aber ich käme niemals auf die Idee, etwas ideologisch einwandfreies zu machen, was aber am Ende langweilig ist.
Was mich ungemein irritiert, ich habe mir natürlich schon Interviews mit Ihnen angesehen, gelesen und immer wieder fragen die Leute was, worauf ich nie gekommen wäre, warum Sie so einen Hass hätten. Haben Sie das Buch wirklich mit Hass geschrieben? Hass sehe ich da nicht.
Ich habe mich genauso gewundert wie Sie. Nee, ich glaube, das liegt daran, dass in der Buchvorschau das Wort literarischer oder Selbsthass vorkommt. Und ich würde es gar nicht als Selbsthass bezeichnen, sondern der Text ist so eine Art literarische Autoaggression. Also weil der Text arbeitet so ein bisschen gegen sich selber. Das war aber auch der Sinn davon. Diese Erzählerin geht durch die Welt, sagt, ich weiß alles, ich kenne alles, ich finde alle doof, ich bin toller als alle anderen. Aber der Text deutet immer wieder darauf hin oder weist so darauf hin, dass das völliger Quatsch ist, dass diese Frau viel einsamer, viel döver, viel unsouveräner ist, als sie die ganze Zeit behauptet. Und ich glaube, der Hass, wenn man mal 2, 3 Zeilen drüber schreibt, wie doof man Altbauwohnungssuche findet, dann denken Leute im Feuilleton sofort, das hat mit Hass zu tun.
Einsam, doof, unsouverän, die Frau, das sind nicht Sie, aber wie nah ist sie Ihnen?
Ich glaube so 80-20. Es gibt ja so diesen Geheimtrick bei Langzeitbeziehungen, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, dass man sagt, 80% muss der Partner, mit dem man lange zusammen sein, erfüllen und die 20% kann man sich woanders holen, die der nicht erfüllt. Und ungefähr so habe ich es mit der Figur, die ich geschrieben habe. Die hat so die 80%, die ich selber an mir solide finde und die 20% hole ich mir woanders.
Kleines Zitat aus dem Buch, Seite 93 unten. Das Bürgertum ist fürchterlich subtil. Die meisten Ressentiments werden nie angesprochen, sondern nur angedeutet mit hochgezogenen Augenbrauen oder überraschten Nachfragen auf Stehempfängen. Ich habe Ihr Buch gelesen und habe das Gefühl, ob nur Bürgertum oder nicht, das ist längst allgemein so.
Ich glaube, es gibt aber eine ganz spezielle Art und Weise, der sich selbst verstandenen bürgerlichen Mitte, alles, was man denkt und tut, für ein bisschen normaler zu halten als das, was andere denken und tun. Also so Familien und Lebensweisen, die so sind wie der, weiß ich nicht, wie der CDU-Parteitag sich das wünscht. Westdeutscher, weißer Mittelstand, seit 3 Generationen am selben Ort lebend. Da gibt es, glaube ich, schon eine gewisse Hegemoniallust in der Art und Weise, wie man auf die Welt blickt. Und ich finde, da muss ich Ihnen jetzt doch leider widersprechen, ich finde, das unterscheidet sich etwas von anderen Leuten.
Ja, jetzt machen Sie mich sprachlos, weil so richtig verstehe ich da diesen Unterschied noch nicht. Können Sie mir das an einem Beispiel vielleicht noch erläutern, Sophie Passmann?
Ich glaube, Leute, die so groß geworden sind, wie ich groß geworden bin und viele andere, die auch in Radios sitzen und Medien und überhaupt überall, quasi Westdeutsch-Akademiker-Haushalt, man erbt irgendwann mal vielleicht ein kleines Haus und alles ist irgendwie gut. Uns wurde ja immer vermittelt, dass die Welt oder alles, was wir um uns rum sehen, uns gehört. Also es fängt bei der Religion an. Unsere Feiertage sind natürlich die, an denen Ferien sind und die groß gefeiert sind. Alle Leute um uns rum sehen aus wie ich. Also jeder Spitzenpolitiker hat meine Hautfarbe, meinen Glauben, meine Herkunft. Es gibt nahezu keine ostdeutsche Elite. Das heißt, ich schaue mich um und sehe Leute, die entscheiden dürfen, wie die Welt zu sein hat. Und die sind alle in Nuancen, einziger Unterschied auf das Geschlecht, wie ich. Und ich glaube, das sorgt dafür, dass man durch die Welt geht und denkt, Naja, das ist ja offensichtlich alles ein bisschen mehr für mich als für die anderen.
Also schon sind wir hochpolitisch und schon steuern wir doch darauf zu, ideologisch Einfluss nehmen zu wollen, Sophie Passmann.
Nö, ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen etwas aufschreiben, was mich umtreibt, und damit die Welt verändern zu wollen. Weil hätte ich jetzt wirklich, also dann könnte ich auch Parteipolitik machen, wenn ich wirklich wollen würde,
Machen Sie doch
dass
auch.
die
Sie
Welt
sind
per se
doch,
anders
was Sie
wird.
immer wieder auch gerne sagen, Sie sind doch Mitglied einer Partei der SPD.
Ja, aber ein Parteibuch rumliegen haben, ist ja noch keine Parteipolitik machen.
Sie sind Mitglied und haben nur ein Parteibuch rumliegen und mischen sich nicht ein. Also ich wünsche mir zumindest, da können Sie jetzt sagen, na ja, gehen Sie mit Ihren Wünschen hin, wohin Sie wollen, dass jemand, der in eine Partei eintritt, noch dazu, wenn er jung ist, das auch mit Idealen tut und auch mit Zielen und nicht nur ein Parteibuch irgendwo rumzuliegen hat.
Ich finde, also ich freue mich natürlich total über die Widerrede gerade, aber ich finde, Sie vermischen da ein paar Dinge. Also ich habe natürlich Ideale. Das heißt aber nicht, dass ich diese Ideale in meiner Arbeit als Satirikerin unbedingt an die große Glocke hängen muss. Und nur weil ich mit Idealen in eine Partei eintrete, heißt das noch lange nicht, dass ich da mit dem Ziel hingehe, irgendwann Generalsekretärin zu werden. Das fände ich ehrlich gesagt furchtbar karrieristisch.
Schade, das könnte ich mir gut vorstellen, Sie als Generalsekretärin.
Boah,
Das
ich
wäre eine
glaube, ich
neue
bin am Ende des
Partei.
Tages zu faul.
Das
Am Ende des
wäre
Tages bin ich zu faul, um Dokumente zu lesen den ganzen Tag.
eine neue Partei. Aber werden wir noch mal ernsthaft, auch das, was Sie jetzt gesagt haben, ich muss bohren, Sophie Passmann, es tut mir herzlich leid.
Bohren
Sie
Sie.
haben meinen Widerspruch jetzt hervorgerufen. Das hört sich alles für mich so an, als würden Sie immer nur so tun, in dem, was Sie schreiben, nur posieren und in Wirklichkeit Ihre Ideale schon mit sich rumschleppen und schon als Startrampe benutzen.
Also nur weil ich habe das Gefühl, Sie haben mich falsch verstanden oder ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich finde nicht, dass ich sagen muss, meine Bücher zum Beispiel sind frei von politischen Ideen. Ich finde aber andersrum die Idee falsch, dass Bücher den Anspruch haben müssen, gerade künstlerische Bücher oder literarische Bücher, den Anspruch haben müssen, die Welt verändern zu wollen. Ich finde, das diskreditiert Literatur und Kunst. Also es kann auch per se einfach Kunst geben und Bücher, die nichts anderes will, als humoristisch oder schön geistig auf etwas hinzuweisen. Das heißt ja nicht, dass die Autorin, der Autor dahinter nicht Ideale von der Welt hat.
Und schon haben wir uns getroffen. Da mache auch ich ein Ausrufungszeichen dahinter. Sie stammen aus Kempen bei Krefeld, sind aber aufgewachsen in der Nähe von Freiburg im Breisgau, in Ettenheim. Beides Orte, die ich nur vom Vorbeifahren kenne. Sie leben in Berlin. Ist Berlin für Sie sowas wie eine Traumstadt?
Es kommt in Deutschland am nächsten an eine Traumstadt ran, das schon, ja. Wenn die Stadtverwaltung mal irgendwie auf Mails antworten würde und so. Ihr räumt nie Müll weg. Das habe ich jetzt als neu zu Berlin zugezogene festgestellt. Das ist einfach allen egal. Finde ich irgendwie ganz charmant.
Sagt Sophie Passmann, die Neu-Berlinerin. Ihr Buch ist gerade rausgekommen, komplett Gänsehaut bei Kiepenheuer und Witsch. Frau Passmann, dem letzten habe ich entnommen, Sie trennen Ihren Müll.
Natürlich, ich bin in Baden-Württemberg groß geworden.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.